Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich darf heute hier predigen. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu mir. Ich bin Sabine, für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe am Marburger Bibelseminar studiert, bin Erzieherin und Gemeindepädagogin. Genau, und ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf, dass ich heute quasi als Vertretung einspringen darf für den David. Ich habe ein sehr herausforderndes, aber auch ein sehr spannendes Thema mitgebracht, hoffe ich. Für mich war es so. Und ich lade euch ein, euch auf das Thema einzulassen, auf die Predigt einzulassen. Und ich möchte am Anfang beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass wir dich spüren können in diesem Raum, dass wir deine Gegenwart erleben dürfen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du alles vorbereitet hast, dass wir an deinen gedeckten Tisch kommen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest, dass du das sagst, was die Person hören soll heute. Ich bitte dich, dass du uns auch offen machst für den Bibeltext, dass wir lernen dürfen von dir und von deinem Wort. Amen. Genau, das Thema heute ist Perspektivwechsel. Genau wie die kleine Eule da so runterguckt und irgendwie eine andere Perspektive einnimmt, als sie es sonst tut, möchte ich euch heute einladen, mit mir gemeinsam eine andere Perspektive einzunehmen. Eine Perspektive ist etwas, was wir entweder bewusst oder auch unbewusst einnehmen, eine Art Blickrichtung, etwas, wo wir hingucken. Und ich glaube, dass es auch möglich ist, in eine andere Richtung zu gucken. Dass man sich sagt, okay, ich habe zwar jetzt momentan diese Perspektive, aber ich möchte einen Perspektivwechsel vornehmen, indem ich aus einer anderen Richtung mal auf ein Thema schaue. Die Frage ist, auf welches Thema schauen wir heute? Welchen Perspektivwechsel wollen wir heute vornehmen? Ich habe das Thema Gottesdienst ausgesucht, oder eher gesagt so ein bisschen Gottesdienstfrust, und habe dazu einen Predigttext aus Amos 5, die Verse 21 bis 23. Ich möchte den Text als erstes vorlesen. Gott sagt, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Ich finde, das ist ein ganz schön krasser Text, der einen erstmal so erschlägt. Und man denkt so, oh, was soll denn dieser Text mir heute sagen? Als allererstes, der Text steht im Alten Testament und man könnte jetzt ja sagen, ach, das Alte Testament, dann kam ja Jesus und der hat das alles abgelöst. Aber ich glaube, dass das genauso gilt und ich glaube, dass wir aus diesem Text auch heute noch etwas lernen können, wenn wir uns als erstes den Kontext anschauen und dann gucken, was kann das eigentlich für mich heute bedeuten. Und das möchte ich heute mit euch gemeinsam machen. Am Anfang, als ich den Text gelesen habe, habe ich so gedacht, okay, heißt es, dass Gott nicht mehr möchte, dass wir Gottesdienst feiern? Heißt es, dass er vielleicht unsere Musik nicht mag, dass er das Hafengeklimper nicht mag oder auch eine Gitarre vielleicht nicht so mag? Aber wenn wir in den Kontext reingucken, in dem dieser Text steht, dann erfahren wir mehr dazu, warum das so verfasst ist und warum das vielleicht auch so ein verurteilendes Wort oder so ein strafendes Wort ist. Der Text steht im Buch Amos und Amos ist eins der Prophetenbücher im Alten Testament. Amos gehört zu den kleineren Propheten und er war eigentlich ein Herdenbesitzer, der ohne prophetische Ausbildung von Gott in den Dienst berufen wurde. Das heißt, er hatte keine Ausbildung, wie vielleicht jetzt ein Prediger oder ein Theologe heute. Der wurde einfach so vom Feld weg dazu berufen, Gottes Wort zu verkünden. Und die Aufgabe der Propheten war es damals, das Volk Israel als eine Art Sprachrohr zu begegnen, ihnen das zu vermitteln, was Gott ihnen eigentlich sagen wollte und sie auf dessen Willen hinweisen und aber auch zur Umkehr aufrufen. Die hatten aber auch die Funktion, das Volk zu ermutigen und auch sie daran zu erinnern, dass Gott nicht von ihnen ablässt, unabhängig davon, welche Fehler sie begangen hatten. Im Wesentlichen sprachen aber eigentlich alle Propheten des Alten Testaments zwei Formen der Kritik aus am Volk Israel, also das, was sie falsch gemacht hatten. Das war als erstes die Kultkritik und die Sozialkritik. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, aber ich möchte da jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Das Volk Israel wurde ursprünglich von Gott erwählt, um seinem Willen nach zu leben und die Menschen durch ihre Lebensweise auf Gott hinzuweisen. Das heißt, das Volk war so eine Art Beispielvolk. Wenn man das jetzt in der Heilsgeschichte sieht, dann soll das Volk eigentlich dafür da sein, um der Welt zu zeigen, wie man nach Gottes Willen leben soll und wie man diese Form des Lebens durch Gebote und durch Vorschriften in seinem Alltag leben kann. Das eigentliche Beispielvolk Gottes hatte sich aber unter den unterschiedlichen gesellschaftlichen und historischen Begebenheiten stark verändert, sodass es mit seinem Handeln nicht mehr nach den Vorstellungen Gottes lebte. Durch die Einflüsse anderer Nationen und Religionen hatte sich der Glauben der Israeliten stark verändert. Und es war so, dass sie nicht mehr nur den Gott Jahwe angebetet haben. Auch gegenüber ihren Mitmenschen war das Volk Israel nicht mehr das, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war. Sie waren nicht mehr Beispiel, indem sie den Menschen liebevoll begegnet sind, sondern haben die Menschen unterdrückt, haben die Armen ausgebeutet und haben über soziale Missstände hinweggesehen. Zur Zeit Amos befand sich das Volk äußerlich eigentlich auf so einem Höhepunkt seiner politischen und wirtschaftlichen Macht. Das heißt, denen ging es richtig, richtig gut und die haben das genossen. Aber dadurch wurden sie auch sehr selbstzufrieden. Sie haben nicht mehr darauf geschaut, was will eigentlich Gott von uns, sondern sie haben sich darüber hinweggesetzt und haben ihren eigenen Lebensstil durchgezogen. Und diese selbstzufriedene Art, die übertrug sich von ihrem Alltagsleben, also von dem, was sie im Alltag, wie sie Menschen begegnet sind, auch auf ihr geistliches Leben, das heißt auch auf den Gottesdienst. Die Israeliten feierten immer noch Gottesdienste Gott zur Ehre und Feste und brachten ihm auch Opfer, wie sie es halt einfach auch gewöhnt waren. Das war ein Teil ihrer Kultur. Sie brachten ihm Brand- und Speiseopfer und das war so ihre Form der Anbetung und auch der Ehre Gottes. Das Brandopfer zum Beispiel, das war ein Mittel der Sühne von unbewusster Sünde. Also das, was quasi den Israeliten vorher nicht so bewusst war, das haben die dann versucht, durch dieses Brandopfer quasi Gott so selig zu stimmen, gnädig zu stimmen, dass er ihnen ihre Sünden vergibt. Und wieso gefallen Gott diese Opfer auf einmal nicht mehr? Wieso wird in diesem Text beschrieben, dass es Gott gleichgültig ist und dass er kein Interesse daran hat, wenn sein Volk ihm Opfer bringt? Das, was eigentlich ja damals üblich war und was Gott eigentlich gnädig hätte stimmen sollen. Wieso hat er auch keine Freude mehr an ihren Festen und Versammlungen? Was ist daran auf einmal so anders geworden? Und eine herausfordernde Frage, aber ist das jetzt vielleicht auch der biblische Beleg dafür, dass wir eigentlich keine Gottesdienste mehr feiern sollen? Und genau, um nicht auf solche Fragen die falschen Antworten zu finden, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da gucken, wie ist das eigentlich gemeint, diese Bibelstelle. Und Amos war derjenige, der kam, um Gericht über das Haus Israel zu bringen, um denen zu predigen, hey, ihr müsst umkehren, weil sonst wird es euch später nicht mehr gut gehen. Sonst wird Gott seine Gerechtigkeit zur Gelte bringen und dann wird er euch das verbüßen, was ihr falsch gemacht habt. Er forderte das Volk dazu auf, Gott zu suchen, anstatt sich auf andere Gottheiten zu wenden. Sagt auch der Vers 4, sucht mich, so werdet ihr leben. Gott weiß, dass die Israeliten zahlreiche Übertretungen gelebt haben und ihre Sünden mächtig sind. Sie wurden an ihren Mitmenschen schuldig. Und ja, in Amos steht auch geschrieben, dass der Tag des Gerichts, dass der eigentlich für alle Gläubigen oder für alle die sich Gott zuwenden, ein Tag des Lichts ist, ein Tag, wo unsere Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, auf einmal ein Tag der Finsternis sein wird für dieses Volk. Und zwar, weil sie in Sünde gelebt haben. Und genau deshalb ist der Gottesdienst in diesem Text wertlos für Gott, weil die Sünde, die unter dem Alltag stattfindet, durch den Sonntag nicht mehr aufgehoben wird. Der Gottesdienst ist wertlos, wenn das Leben, was unter der Woche, dem widerspricht, was wir im Gottesdienst leben, was wir vor Gott bringen. Die Israeliten lebten ihren Alltag nicht so, wie das, was sie im Gottesdienst vorgaben. Sie kamen in ihrer selbstzufriedenen Art vor Gott und haben ihn dabei aber eigentlich gar nicht wirklich gesucht, sondern haben so ihre Frömmigkeitsrituale durchgeführt. Es kam halt eben dazu. Also es war halt üblich, Gottesdienst zu feiern, und es war halt üblich, die Brandopfer und Speiseopfer zu bringen. Aber sie haben dabei nicht wirklich danach gefragt, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag. Aber Gott lässt sich davon nicht bestechen. Und das finde ich das Spannende an diesem Text, dass Gott das so ganz klar sagt. Ich möchte, dass ihr was verändert in eurem Alltag, damit ich das wieder annehmen kann, was ihr mir am Sonntag bringt. Er wollte, dass die Menschen ihn ehrlich suchen, anstatt diese leeren Frömmigkeitsrituale durchzuführen. Ja, was hat das mit uns zu tun? Das fand ich in der Vorbereitung mega herausfordernd, weil ich ganz oft so nachgedacht habe, okay, wenn ich diesen Text jetzt so nehme und das auf mein Leben übertrage, dann weiß ich eigentlich, dass ich gescheitert bin. Dann weiß ich eigentlich, dass ich auch ganz oft in meinem Alltag darin scheitere, nach Gottes Willen zu leben und seinen Geboten zu folgen, den Menschen liebevoll zu begegnen. Und ich glaube, dass uns das oft auch in Bezug auf den Gottesdienst so geht. Ich glaube, dass wir ganz oft so diese Haltung haben oder die Perspektive einnehmen, oh, ich freue mich auf den Gottesdienst, oder ich freue mich halt eben auch nicht. Manchmal gibt es vielleicht Tage, gerade so an einem Samstag, wenn es draußen schön ist, wo wir einfach merken, auch irgendwie ist das jetzt gerade so gar kein Teil von meinem Alltag. Irgendwie werde ich so rausgerissen. Und ich glaube, dass das normal ist. Und ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist zu wissen, dass es mehr gibt als das. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch da so einen Perspektivwechsel vornehmen. Weil ich da denke, dass wir ganz oft die Perspektive haben, was kann ich heute aus dem Gottesdienst mitnehmen? Ich komme hierher und setze mich hin und höre mir die Musik an. Und irgendwie wollen wir alle ermutigt werden und kommen auch mit Hoffnung und mit der Zuversicht hierher, dass wir gestärkt nach Hause gehen. Und ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die auch richtig ist und die auch wichtig ist, weil Gottesdienst auch dafür da ist, damit wir erbaut werden und auch ermutigt werden. Aber ich glaube, dass das eben nicht alles ist. Dass es nicht alles ist, dass wir herkommen und wir was erhalten, dass wir auftanken, dass wir, es gibt dieses klassische Bild von der Tankstelle, der Christ müht sich ab unter der Woche und schenkt seinem Nächsten die Liebe und am Sonntag kommt er oder am Samstag kommt er vor Gott und tankt wieder auf, wie so eine Zapfsäule, steckt es rein und bezieht Neues. Und ich glaube, dass es aber noch mehr Aspekte von Gottesdienst gibt, die wir ganz oft vernachlässigen. Dass Gottesdienst eben auch dafür da ist, dass Gott die Ehre gebracht wird. Dass wir eigentlich das, was wir im Alltag leben, vor Gott bringen, vor ihm auch bekennen, hey, da bin ich gescheitert, da habe ich das nicht geschafft. Und dass wir nicht hierher kommen in so einem Art Ritual, weil es jetzt halt Samstag ist und weil jetzt halt Gottesdienst ansteht, sondern dass wir herkommen und als allererstes ehrlich werden vor Gott. Dass es halt eben nicht leer bleibt, dieser Gottesdienst, sondern dass wir ehrlich vor ihm werden, indem wir sagen, hey Gott, das habe ich echt diese Woche nicht geschafft. Und da möchte ich dich auch echt um Vergebung bitten, dass ich zum Beispiel da echt schlecht gelaunt war, echt gemeckert habe, dass ich da meinem Nachbarn irgendwie mal eins ausgewischt habe. Ich glaube, es ist auch gut, mal zu meckern, aber ich denke, dass ihr genau wisst auch, wo ihr vielleicht gescheitert seid. Ich möchte uns herausfordern, unsere Perspektive so zu ändern, dass wir nicht im Gottesdienst das leben, was wir in der Woche verpasst haben. Dass wir nicht hierher kommen, um irgendwie das an geistlichem Input abzuholen, was wir unter der Woche irgendwie so ganz vergessen haben. Sondern ich möchte euch ermutigen, dass der Blick, die Perspektive dahin geht, wie kann ich eigentlich jeden Tag so leben, dass der Gottesdienst das Ganze zusammenfasst, dass er noch eins obendrauf setzt, dass er wie so eine Art Krönung ist, so die Kirsche auf der Sahne, dass ich noch mehr von Gott beziehe, noch mehr erbaut werde, aber auch ihm das bringen kann, was ihm gebührt, die Ehre. Dass ich hingehen kann und sagen kann, hey Gott, das habe ich falsch gemacht, da möchte ich ehrlich sein vor dir, aber ich möchte den Blick jetzt von mir wegrichten. Und möchte dir das bringen, was dir gebührt, die Erde. glaube, dass man unseren Alltag auf zwei Ebenen angucken kann. Und zwar waren das einmal, habe ich ja eben schon erklärt, die Kultkritik. Die bezieht die Ebene vom Menschen zu Gott. Das heißt, das, was damals der Prophet kritisiert hat, war ganz konkret, dass die Israeliten nicht mehr Gott treu waren, dass sie andere Götter angebetet haben. Und ich glaube, dass wir das auch in unserem Alltag als eine Art Mittel oder als Analyse einfach nehmen können, als Instrument. Wie sieht eigentlich meine Beziehung zu Gott aus? Wie kann ich in meinem Alltag die Beziehung zu Gott so leben, dass es am Sonntag weitergeht damit? Dass ich nicht von Neuem anfange, sondern dass es ein Plus ist, dass es die Kirche ist. Ich glaube, dass wir das machen können, wenn wir uns einfach bewusst sind, dass Gott unseren Alltag prägt, dass er gegenwärtig ist, dass er in uns lebt als Heiliger Geist, aber auch indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Studium, kann man das so schön nennen. Ich finde es ganz cool, wenn man sich hinsetzt und vielleicht einfach mal ein Buch liest zu einem Thema, was einen beschäftigt im Glaubensleben, wo man vielleicht merkt, okay, ich komme hier nicht voran und hier brauche ich neuen Input, ich brauche neue Gedanken und ich glaube, dass so Gott auch zu uns sprechen kann. Ich glaube aber auch, eine Form kann zum Beispiel das Fasten sein, die Meditation, in der Stille vor Gott kommen, Einsamkeit suchen, uns bewusst diese Zeiten im Alltag einräumen und sagen, hey, ich weiß, ich habe jetzt noch Haushalt und Kinder oder Arbeit und man hat ja immer tausend Sachen. Aber bewusst zu sagen, hey Gott, ich möchte dir jetzt diese Zeit geben am Tag, um vor dich zu kommen, damit ich eben nicht ausgebrannt bin bis zum nächsten Sonntag. Die zweite Ebene ist die Sozialkritik. Da hat der Prophet genau das kritisiert, und zwar das Leben vom Menschen zum Menschen. Also ich zu meinem Mitmenschen. Damals haben die Israeliten den Fehler gemacht, dass sie die Menschen dauerhaft unterdrückt haben. Das ist ein System der Unterdrückung war. Und ich glaube, dass wir auch ganz oft darin leben und irgendwie verzweifelt sind, weil wir so denken, was soll ich tun gegen dieses Leid der Welt? Ich weiß nicht, in welchen Bereichen ihr arbeitet, aber ich arbeite mit Kindern zusammen, die verhaltensauffällig sind, die aus Elternhäusern kommen, wo ganz viel Leid stattfindet, wo ganz viel Vernachlässigung stattfindet. Und ich merke bei mir, ich komme manchmal nach Hause und ich bin so erschlagen von diesem Leid. Und ich fange an, so zu resignieren, weil ich denke, hey, was soll ich denen denn bringen? Was habe ich denen zu geben, was ihre Situation besser machen würde? Weil im Endeffekt das Leid so groß ist, dass es wie so ein schwarzes Loch ist. Und man denkt, man kann immer mehr reingeben, aber es wird halt einfach nicht weniger. Und ich glaube, dass wir da aber nicht resignieren sollen, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, da echt weiter zu segnen, weiter ermutigende Worte zu sprechen, zum anderen hinzugehen, ihm auch Gottes Wort zu verkünden und zu sagen, hey, du bist wertvoll. Und wenn es nur dieser eine Satz ist, du bist wertvoll, du bist geliebt, dann ist das schon ganz, ganz viel, weil ganz viele Menschen das in ihrem Leben nie erfahren durften. Und da ermutige ich euch einfach zu, auch in eurem Alltag den Mitmenschen so zu begegnen, dass ihr so eine Haltung habt, eine Haltung der Wertschätzung, der Ermutigung und aber auch der Offenheit. Und ich weiß, dass das oft schwer ist, wenn man so in seinem eigenen Denken und seinem eigenen Muster ist. Und ich sage das genauso, wie ich das euch predige, predige ich das mir, weil ich merke, dass mir das im Alltag ganz oft schwer fällt. Ich glaube, dass wir vor allem auch Zeugnis darin geben können, indem wir authentisch sind, ehrlich sind vor den Menschen und auch mal zugeben können, ey, da habe ich einen Fehler gemacht und da war ich eben nicht richtig. Ich glaube, dass das manchmal das viel größere Zeugnis ist, als wenn wir stolz sind und sagen, nee, da bin ich richtig, weil der Baum, der wächst ja noch auf meiner Seite. In diesen Kleinigkeiten zu vermitteln, hey, wenn es dir schlecht damit geht, dann ziehe ich auch mal den kürzeren. Dann bin ich bereit, die Wange noch mal hinzuhalten und mit dir noch einen Meter mehr zu gehen. Ich weiß, dass das jetzt für viele vielleicht sowas ist, gerade die jetzt eher ein strafendes Gottesbild haben oder die einfach merken, ich bin irgendwie in so einem Tun und ich mache und ich diene und ich will Gott ja nachfolgen, aber ich schaff's nicht. Ich glaube, dass das für viele eine große Last sein kann. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, das als Bereicherung zu sehen, als etwas, was unser Leben im Alltag noch schöner macht, nicht, wo wir uns noch mehr abmühen, sondern etwas, wo wir noch mehr Segen erfahren dürfen und Segen geben können. Und wisst ihr, was für mich einfach das Coolste oder das Prägendste in all dem ist? Dass wir in all dem vor Gott kommen können, dass wir mit dem nicht alleine sind, dass wir auch in unserem Alltag jeden Tag zu Gott kommen können und sagen können, ey, mir fällt das gerade wirklich schwer, zu diesem Kind echt noch lieb zu sein und nicht genervt zu sein oder zu meinem Nachbar, der irgendwie das zum zigtausendsten Mal falsch macht, den trotzdem zu segnen und da einfach vor Gott ehrlich zu sein und eben nicht so eine Maske der Frömmigkeit aufzusetzen, sondern zu sagen, hey Gott, da scheitere ich echt jeden Tag. Wie können wir dauerhaft diese Perspektive in unserem Leben einnehmen? Diese zwei Ebenen verinnerlichen und auch das vor allem im Gottesdienst leben. Nicht hierher kommen und sich irgendwie berieseln lassen, sondern herkommen und das irgendwie mitnehmen, was ich gesagt habe. Und ich habe dafür eine kleine Eselsbrücke mitgebracht, weil ich das sehr mag, solche Symbole oder irgendwelche Taten, Gesten zu haben, um sich daran einfach zu erinnern. Und ich lade euch ein, wenn ich diese Gesten vormache, mitzumachen. Einfach selbst aktiv zu werden. Es ist nichts Herausforderndes, ihr müsst nicht rumspringen, es sind nur die Hände. Und ich lade euch einfach ein, auch darin Gott zu begegnen, indem ihr euch jetzt darauf einlasst, das einfach mitzumachen. Ich werde nach jeder Geste eine kurze Pause machen, damit ihr das, was ich gesagt habe, auch umsetzen könnt, damit ihr praktisch werden könnt und das selbst machen könnt, was ich gleich sagen werde. Okay, die erste Geste ist Hand aufs Herz. Alle Mann, die Hand aufs Herz. Wir bringen vor Gott, was Ungerechtigkeit vor ihm war. Wir bringen ihm das, wo wir im Alltag auf den beiden Ebenen gescheitert sind. Wir bekennen vor ihm unsere Fehler und geben zu, dass wir nicht perfekt sind. Zweite Geste ist, Hände auf. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich beide... So? Hände auf. Was habe ich heute dabei, was ich Gott bringen möchte? Wie kann ich Gott in diesem Gottesdienst die Ehre geben? Was habe ich auf dem Herzen, was ich ihm bringen möchte? Was würde ihn freuen, wenn ich es ihm heute bringen würde? Die dritte Geste ist Hand hoch. Aktiv werden. Aktiv werden im Gottesdienst. sich nicht passiv zurücklegen, sondern sich fragen, wie kann ich Gott heute im Gottesdienst die Ehre geben? Was kann ich jetzt in diesem Moment hier tun, um ihn zu verherrlichen und in ihn hochzustellen? Zum Beispiel Lobpreis machen, Abendmahl feiern, füreinander beten, miteinander singen, voreinander Sünden bekennen, ermutigende und erbauende Worte sprechen, einen Dienst ausüben, andere segnen. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen jetzt aktiv zu werden, Gott zu loben, ihn hochzustellen. Und was tun wir, wenn wir mal wieder vom Gottesdienst frustriert sind? Wir leben unseren Alltag hin zum Gottesdienst. Wir analysieren die zwei Ebenen. Wie bin ich gescheitert in der Beziehung zu meinen Mitmenschen? Wie bin ich gescheitert in der Beziehung zu Gott? Wir kommen vor Gott, machen die drei Gesten und wir werden aktiv. In all dem dürfen wir gewiss sein, Gott liebt uns. Amen.